Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute wird HR2 Kultur 60 Jahre alt und da gratulieren im Doppelkopfstudio Peter Hertling und Sylvia Schwab. Denn heute vor 60 Jahren, am 15. Oktober 1950, ging die neue Kulturwelle des Hessischen Rundfunks auf Sendung. Sie hieß schlicht HR2. Seit 5 Jahren heißt sie ja HR2 Kultur. Sie, Peter Hertling, waren damals 16 Jahre alt, ein Teenager, Gymnasiast. Und Sie lebten in Nürtingen, also in Baden-Württemberg. Haben Sie damals Radio gehört? Und wenn, was haben Sie gehört?
Radio hören war damals gang und gäbe. Was ich gehört habe, das kann ich Ihnen sagen, ich habe es nämlich nicht vergessen. Ich hörte beispielsweise die Ursendung von draußen vor der Tür. Aha. Mit Hans Quest als Beckmann, das ist mir unvergessen. Und Radio hören gehörte eigentlich zum intellektuellen Bestand für Nachwachsende wie mich. Wenn ich las, hörte ich unter anderem auch Radio. Es wurde nicht gedudelt, sondern es kam Musik, die einen interessierte. Wenn man Jazz hören wollte, hörte man Music in the Air bei AFN. Und so war das Radio ein ständiger Begleiter.
Das heißt, man kann sagen, Ihre kulturelle Sozialisation, die hat schon über das Radio stattgefunden.
Aber sicher. Über das Radio und übers Buch. Und übers Theater.
Und dann sind Sie ja dem Radio noch mal sehr viel verbundener geworden, eben nicht nur als Hörer, sondern auch als Radiomacher. Sie haben schon seit 1975 eine eigene Sendung hier in HR2 Kultur. Das ist die älteste Sendung, die wir hier überhaupt haben. Das ist ein Literaturquiz. Es läuft samstags abends, mehrmals im Jahr. Literatur am Kreuzverhör heißt es. Sind denn Ihre Hörer, beziehungsweise die, die dann mitmachen, sind das heute andere als damals, als Sie angefangen haben? Also sind die gebildeter, sind die kultivierter oder eher weniger?
Es sind Leser. Das ist merkwürdig, wenn ich da nicht differenzieren kann. Denn alle, die anrufen, die haben ein Buch gelesen und lieben es und wollen oder haben einen Autor, über den sie sprechen möchten. Oder alle, die die Schlussfrage mit einem Brief beantworten, sind darauf aus, auch an diesem Gespräch teilzunehmen. Also gibt's keine Hörer, die sich geändert haben. Das haben sie nicht. Was allerdings mir auffällt, ist, dass der Hörerstamm etwas älter wird. Mhm. Es gibt nicht junge, nicht besonders viele junge. Viele sind mit uns sozusagen durch die Jahrzehnte gewandert. Und so kenne ich nicht wenige, die anrufen bei Namen. Und das macht die Runde unglaublich vertraut.
Ja, weil die Jungen eben heute auch sehr viel weniger HR2 Kultur hören. Das Durchschnittsalter ist ja eher das zwischen 50 und 60 des Hörers. Die haben den Fernsehapparat, die haben den iPod, die haben den iPad, die haben Videos und so weiter. Haben Sie denn den Eindruck oder haben Sie die Angst, Peter Hertling, das Radio könnte vor dieser ganzen Technik, die es da inzwischen gibt, oder den ganzen anderen Medien, die wir inzwischen haben, immer mehr an Boden verlieren und eines Tages sterben?
Nee, da bin ich also ganz zuversichtlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen aufhören, Geräusche um sich haben zu wollen. Nun ist das Radio kein Hersteller von Geräuschen, aber es ist ein Hersteller von Erzählungen, von Musik, von Unterhaltung. Das Radio ist ein Instrument, mit dem man umgehen kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die nächste Generation, die kommt, nicht auch was vom Radio will. Die Frage ist nur, was wollen die Leute vom Radio? Vielleicht nur Krach, vielleicht nur plumpe Unterhaltung. Also wäre HR2 vielleicht am Ende doch an den Rand gedrückt. Ich wünsche mir, dass Literatur, Musik so witzig und pfiffig und genau dargeboten werden, dass auch junge Leute sich sagen, das muss ich hören, da will ich dabei sein.
Kultur im Hörfunk, das ist ein Minderheitenprogramm, Peter Hertling. Wellen wie HR2 oder WDR3 oder SR2 oder Deutschlandradio Kultur, das sind so die letzten Refugien für Kulturmenschen. Sieht man mal von Fernsehsendern ab wie Dreisat oder Vox. Ich verrate jetzt gerne nicht so viel, wenn ich sage, dass nur 2% der Hörer Kulturwellen hören, im Schnitt 2 oder 3%. Wie könnte man mehr Hörer gewinnen?
Was mich immer wieder beschäftigt, ist, was ist das Angebot und wie kann es aussehen? Im Übrigen merke ich oft, dass wenn Romane vorgelesen werden, über eine längere Frist, dass das Interesse zunimmt. Dass mich Leute darauf ansprechen, wissen Sie, dass das und das gelesen wird im Radio? Richtig inständig sagen, du solltest eigentlich mithören. Und das sind Dinge, die wie Angelhaken wirken.
Also eher sogar langfristigere Sendungen machen, Sachen. Kontinuierliches ja. machen und somit sich ein Publikum heranziehen, das ja. ganz langsam hinein wächst und dann auch nicht mehr loslässt.
So ist es. Das einfach, ich sage immer, fressen muss, weil es Appetit macht. Und dann geht's.
Ich meine, die Quote ist ja auch etwas, worauf alle immer schielen.
Das finde ich scheußlich. Ich finde, die Quote hat allein mit Werbung zu tun. Die Quote ist wirklich unsinnig. Wenn ich ein Buch schreibe, denke ich auch nicht an die Quote. An die Quote denkt vielleicht der Verleger. Das heißt an die Auflage. Aber die Quote ist eine bedrückende Vorstellung für die, die etwas Ordentliches machen wollen.
Man darf auch eines nicht vergessen, Peter Hertling. Radio ist ja nicht nur, oder Rundfunk ist ja nicht nur Sendungen produzieren und in den Äther hinaus lassen und hören. Auf der anderen Seite, inzwischen ist es ja auch so, dass die Sendeanstalten unheimlich viel kulturelle Veranstaltungen auch selber unterstützen, anregen. Es gibt Lesungen inzwischen, die von den Kulturradios unterstützt oder initiiert werden. Es gibt unzählige Konzerte, Veranstaltungen, die ja auch noch mal auf eine andere Art und Weise möglicherweise Hörer werben.
Das auch. Im Übrigen hat das Radio hier, haben die Sender, einen Kulturauftrag von Anfang an gehabt. Denken Sie an die Orchester, die fast von allen größeren Funkanstalten gehalten und unterhalten werden. Ob es nun der Hessische Rundfunk ist, ob es, ich weiß nicht welche, der WDR und der NDR, die haben große Orchester. Manche Sender müssen sie aufgeben, wie der Südwestfunk hat es aufgegeben. Aber die Orchester sind eben nicht nur vielfältige Instrumente, sondern sie locken gewissermaßen das Publikum auch in die Häuser hinein. Auch das gehört dazu. Ich weiß noch, wie ich als junger Mann in Köln lebte, als junger Journalist, und sehr häufig die extra modernen Konzerte im Funkhaus hörte, Stockhausen und andere. Und da war einfach ein Orchester, das so fabelhaft trainiert war, dass es diese Art von Musik spielen konnte.
Im August fand jetzt in Frankfurt wieder, wie jedes Jahr, das berühmte Museumsuferfest statt. Und Petra Roth, die Frankfurter Oberbürgermeisterin, die sagte, das sei eines der größten Kulturfestivals Europas. Und bei der Eröffnung rief sie aus, Kultur für alle, alles ist Kultur. Sind Sie auch der Meinung, dass Bratwurststände, Handtaschenverkäufer, Esskultur, Weinkultur, dass das alles zur Kultur gehört?
Nee, also ich kann es gewiss nicht. Man kann allerdings mit Kultur Bratwürste essen, würde ich sagen.
Eine Differenzierung.
Das wäre etwas albern. wäre auf alle Fälle albern. Aber Bratwürste gehören sicher auch zur Esskultur eines Landes. Ob das nun Thüringer sind oder Rostbratwürste, ich weiß es nicht. Aber das alles in den großen Kulturtopf zu schmeißen, das gibt einen scheußlichen Eintopf, kann ich nur sagen. Der stimmt dann nicht und schmeckt auch nicht.
Also dann werden wir diesen Eintopf jetzt nicht weiter verzehren und wir wenden uns wieder der Kultur zu. Und das heißt, wir spielen schon eine erste Musik. Und Sie haben uns Romantiker mitgebracht. Was spielen wir da als erstes, Peter Erdling?
Das ist ein Impromptu von Schubert. Ich liebe die Impromptus von Franz Schubert sehr, denn es ist eine unerhört erfindungsreiche, tiefsinnige und melodiöse Musik.
Welle HR2 Kultur feiert heute ihren 60. Geburtstag und Peter Hertling ist unser Doppelkopf-Studiogast. Denn er ist dem Hessischen Rundfunk seit vielen Jahren verbunden, nicht nur durch seine Sendung Literatur im Kreuzfeuer. Und er ist als früherer Journalist und Verlagsleiter, als Schriftsteller und Autor von Kinderbüchern ein Kulturkenner oder, wie wir ihn genannt haben, ein Kulturverdichter. Ganz eigene Art. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Wo sind Sie denn, Peter Hertling, in den letzten Tagen oder Wochen einem besonders eindrücklichen kulturellen Ereignis oder kulturellen Erzeugnis begegnet?
Da muss ich zu meinem Leidwesen antworten: auf der Buchmesse.
Warum?
Das gehört zu meinem Metier, obwohl ich manchmal die Buchmesse fürchte und sie für Kultur fernhalte. Allerdings hat mir die Buchmesse dieses Jahr, da es da keinen großen Heuler und Kracher gab, keine besonderen Sensationen, hat mir die in gewisser Hinsicht zu denken gegeben.
Naja, wir hatten ja immerhin Thilo Sarrazin.
Das haben wir auch gehabt, ja. Aber das war schon vorher.
Ja.
Der war unsere Messe vorher.
Ja.
Ich habe nachdenken müssen über die Veränderung, die auf dem Buchmarkt entstanden ist, allein durch die Werbung für das Buch, durch die ungeheure Entschlossenheit, Bücher zu pushen. Und ich habe mich gefragt, ob das Büchern und Autoren oder Autorinnen gut tut. Vielleicht auch, ob es auch Lesern gut tut. Ob die Leser nicht ständig aufs Glatteis geführt werden, ob sie nicht in die Irre geführt werden. Werbung kann ja sozusagen einen Gegenstand umerzählen so sehr, dass er übergroß wird. Und Übergröße kann schaden. Und das hat auch mit Kultur zu tun.
Und spüren Sie das zum Beispiel im Verlagswesen? Sind ja nun immer noch eng mit Ihrem Verlag verbunden, dass da inzwischen nicht nur vielleicht bestimmte Titel besonders beworben werden, sondern auch umgekehrt an anderen Ecken sehr gespart wird? Also dass das Geld einfach anders eingesetzt wird?
Ich gehöre Gottlob noch nicht zu den Autoren, die gewissermaßen aussichtslos sind. Das ist ein böses Wort. Bei mir machen sich die Verlage noch Aussichten. Also sorgen Sie dafür, dass die Bücher beworben werden. Aber es gibt eine Menge von Autoren, die sozusagen mitlaufen. Und dies ist im Aspekt des Werbens eine grässliche Sache, dass es eben Ausfälle gibt. Das hat auch mit Kultur zu tun und mit meinem Nachdenken über Kultur. Da kann im Übrigen auch das Radio helfen. Ich sage ganz altmodisch Radio und nicht Rundfunk. Das Radio helfen, indem hier es Sendungen geben sollte, die sozusagen wie Flohmärkte wirken, wo man Sachen entdeckt, Bücher entdeckt, schreibende Köpfe entdeckt. Das wäre wunderbar. Solche Sendungen wären wie Fingerzeige, kulturelle Fingerzeige, die man ernst nehmen müsste.
Machen Sie, Peter Hartling, sich denn eigentlich Gedanken um das Buch? Machen Sie sich Sorgen um das Buch? Also ich hatte vorhin schon aufgezählt, was wir alles an, ja, was wir an iPod und iPad und so weiter, jetzt inzwischen natürlich auch an E-Book,
ja, ja.
Das ist ja auch bei der Buchmesse wieder sehr besprochen worden. Ja. Machen Sie sich Sorge, dass das Buch verschwinden wird?
Nein, das sage ich, da schreie ich fast nein, denn ich glaube, ich nehme an, was heißt glaube, Glauben ist falsch, ich nehme an, dass das Buch bleiben wird, denn es wird immer den erzählenden Menschen geben. Und es wird immer ein Medium geben müssen, mit dem man die Stimme, festmacht. Ob, was weiß ich, auf dem Computer und im Buch. Wer einen Computer liest, liest angestrengt und der Rücken schmerzt. Wer ein Buch liest, kann sich hinlegen, kann sitzen.
Das geht allerdings jetzt mit dem E-Book auch. Da kann man sich sehr gemütlich mit hinsetzen.
Ja,
aber man hat was anderes in der Hand. Und ich denke mal, gerade dieses haptische Erlebnis des Blätterns und nicht des Streichens
über
ein Screen.
Das Buch hat ja einen Körper. Und das ist was ganz Unglaubliches. Das Buch ist ein sinnlicher Gegenstand. Und ich bin buchversessen. Und wenn ich dran denke, wie ich als Kind zum ersten Mal ein richtig ordentlich dickes Buch las, das war ein Kampf um Rom von Felix Dahn. Mhm. Wie das Ding in meiner Hand lag, das war enorm. Und von da an hatte ich Lust, meine Hand um meinen Buchrücken zu schließen und mit den Fingern zu blättern und mich in einem Buch zu verlieren. Und für mich ist jedes Mal eigentlich der wunderbarste Anblick, wenn ich über die Messe laufe und an einem der Stände, wo Kinderbücher zu finden sind, ein Kind sehe, ein 10-jähriges oder 12-jähriges Mädchen, meistens sind es Mädchen, das völlig selbstvergessen in ein aufgeschlagenes Buch hineinschaut. Wissen Sie, das ist sozusagen meine Seligkeit und die Bestätigung meines Berufs. Und ich möchte nicht da bleiben als einer, der gewissermaßen für Bildschirme schreibt. Ich schreibe nicht für Bildschirme. Ich schreibe von Seite 1 bis 12 auf Papier.
Und hoffentlich auch noch mehr als bis Seite 12. Jetzt würde ich doch gerne noch mal zur Kultur allgemein zurückkommen. Wenn wir uns die Kulturszene in Deutschland anschauen, es gibt Opernhäuser, viele. Es gibt viele wunderbare Theater. Es gibt Museen, es gibt Musikfestivals, Bibliotheken, Universitäten, Literaturstipendien, sehr viele und Literaturpreise, private Verlage und Bühnen, Kulturwellen im Radio und im Fernsehen. Eigentlich könnten wir doch zufrieden sein. Sind Sie zufrieden?
Sie hören meine stille Antwort. Ich bin sehr unzufrieden mit vielem. Jetzt sage ich etwas, was manche Leute aufschreien machen wird. Ich bin unzufrieden damit, dass viele sehr zufrieden sind. Denn das hilft der Kultur nicht. Wir haben über Jahre lang erleben dürfen, es ging uns wahnsinnig gut, dass die Theater, die Opern, die Orchester, die Literatur subventioniert wurden, dass Geld reingesteckt wurde. Jetzt fehlt das Geld, da kommen die Klagen. Ich erinnere mich, das sagt nun ein alter Mann, erinnere mich an die Jahre nach 45, als gar kein Geld da war. Aber Einfälle waren da.
Ja.
Unendlich viele Einfälle. Man musste über die Schwellen und Schranken der Not hinwegspringen. Mit Fantasie, mit Lust und mit Laune.
Und
riss alle mit.
Ja.
Dann kam der Geldsegen, der Goldsegen, die Opernhäuser wurden immer aufwendiger ausgestattet und die Einfälle wurden immer dünner und kleiner. Und die Regisseure wurden immer einfallsreicher und ersetzten beinahe schon die Sänger und die Kostümbildner und beleidigten eigentlich auch mit ihren Einfällen mitunter das Publikum. Ich finde, wir brauchen hin und wieder auch mal die Wut über die Sparer, sicher. Wir werden ständig angespart gewissermaßen. Die Kultur wird vernachlässigt, da die Großökonomen mit Kultur nichts zu tun haben wollen. Die wollen ja Gewinne machen und Kultur bringt keine Gewinne.
Aber dann könnte auch diese finanziell schlechtere Situation sogar eine große Chance sein, weil aus dem wenigeren Geld, dem Sparen heraus, wieder ganz neue Ideen entstehen könnten.
Da haben Sie recht. Allerdings fordert es beinahe gesellschaftliche Voraussetzungen. Eine Gesellschaft muss durcheinander geschüttelt werden, um sich zu finden, um sich zu wehren. Das passiert im Moment, in dem Bürger und Politik auch ein bisschen konträr stehen. Und vielleicht aus dieser Spannung heraus entsteht etwas, das uns anregt, aufregt und erregt. Das fände ich wunderbar.
Darüber müssen wir gleich noch weiterreden, Peter Hertling. Aber zuerst machen wir noch einmal eine Musik. Sie haben als zweites ausgesucht ein Stück von Schumann.
Ja, ein Stück aus der Kreisleriana, die ich besonders liebe. Es ist für mich eins der Klavierwerke der Romantik und der Moderne zugleich. Da ragt die Romantik in die Moderne hinein und das ist grandios.
Aus Robert Schumanns Kreisleriana, das Stück Nummer 7, ausgesucht von meinem Studiogast Peter Hertling. Eine Geburtstagsmusik haben Sie uns ausgesucht für unsere Welle HR2 Kultur, die heute 60 Jahre alt wird. Mein Name ist Sylvia Schwab. Sie sind so eine Art kulturelles Urgestein, Peter Hertling, könnte man sagen, nicht nur hier in Hessen. Ihre Sendung Literatur im Kreuzverhör ist die älteste Sendung in HR2 Kultur. Damals hieß die Welle ja noch HR2. Seit fast 50 Jahren schreiben Sie Romane, Essays, Gedichte und Kinderbücher. Und Sie sind ja auch ein ausgewiesener Musikkenner, wenn wir mal schauen auf Ihre Biografien von Schubert und Schumann. Eben am Ende unserer letzten Gesprächsrunde, da sagten Sie, wir brauchen eine neue Kultur ungefähr so, die Spannung produziert, eine Kultur, die anregt, eine Kultur, die aufregt. Ist das vielleicht überhaupt die Aufgabe von Kultur? Oder warum brauchen wir überhaupt Kultur?
Kultur brauchen wir nicht zuletzt, um den Zustand einer Gesellschaft abzubilden. Kultur bildet ab und reagiert. Sie gibt wieder, was uns alle beschäftigt, was uns alle auch angeht. Und deswegen brauchen wir wie Nahrung, wie das tägliche Brot, Kultur. Auch wenn es viele meinen, das sei nicht so. Aber dieses Brot brauchen wir. Es füttert uns und es macht uns satt. Kultur besteht nicht nur aus Tortenstücken, sondern auch aus Bröseln, sage ich immer. Das, was nebenher abfällt, beispielsweise wenn eine große Oper entsteht, beispielsweise Aribert Reimanns Lear, und dann ist der Lear da als Figur. Dann wird über den Lear gesprochen, dann wird über den alten Mann gesprochen, über den Betrug am alten Mann und so weiter. So setzt sich ein Thema fort wie die Puppe aus der Puppe. Und das ist auch Kultur. Das müssen wir hinkriegen, immer vorführen, wie es so aussieht.
Ich habe mich gestern mit einem Ihrer Kollegen unterhalten und der hat mir mit leuchtenden Augen und fast mit Tränen in den Augen erzählt von einer Ausstellung, die er gesehen hat, einer Picasso-Ausstellung in Wien. Und dann hat er von Musik erzählt und dann habe ich gedacht, auch das ist doch vielleicht überhaupt das Bewegende. Kultur bewegt uns. Sie macht uns reicher. Also ob Musik, ob Theater, ob Kunst, ob Bücher, es öffnet einen neuen Raum in uns.
Da haben Sie recht. Und unvergesslichen Raum. Ich erinnere mich immer wieder an das erste Klavierkonzert, das ich hörte, mit meiner Frau, die damals meine Freundin war. Wir waren 15 oder 16 und hörten Clara Haskell mit Schumanns Klavierkonzert in Stuttgart. Und dies zu hören war ein unbeschreiblicher Schock, dass es Musik so geben kann. Oder dass Musik so für einen spricht. Das war eine Wiederholung wie damals für den 12- oder 13-Jährigen, der den Beckmann hörte draußen vor der Tür. Eine Stimme, die für ihn sprach, die das aussprach, was ich erlebt hatte als Kind mit dem Verlust der Eltern und so weiter. Es war jemand, der meine Stimme annahm. Und das gehört alles zur Kultur. Sie sagen richtig, das Bewegtsein. Nur genügt das Bewegtsein allein nicht, sondern es braucht auch die Form. Ohne Form werden wir nicht bewegt. Ihr Bekannter, der die Picasso-Ausstellung sah in Wien, ist wahrscheinlich durch die Vielfalt der Formen, auch der gefassten Bewegungen in der Form, so bewegt worden. Das kriegt man nicht los. Das ist auch so ein Wunder. Man kriegt es nicht aus dem Kopf. Es geht in die Träume hinein.
Nun sprachen wir ja eben darüber, dass das Geld inzwischen fehlt. Ja. Bibliotheken klagen ganz laut darüber, dass immer weniger Geld da ist. Die Öffnungszeiten müssen zurückgefahren werden. Es gibt weniger Angestellte. Überall, ob Theater, Oper, Museen, überall wird es schwieriger finanziell. Und dann gibt es ja auch immer wieder die Idee, jetzt muss der Bürger ran. Ich habe zum Beispiel neulich einen Artikel gelesen hier in der FAZ und da war von der Zusammenlegung von Palmengarten und im Botanischen Garten die Rede. Die Stadt wird eine Stiftung gründen und hofft jetzt sehr darauf, dass eine in Anführungsstrichen kleine Lawine von Spenden kommt. Sind Sie auch der Meinung, der Bürger muss mehr ran?
Wahrscheinlich ist es nicht falsch, dass in einer Gesellschaft, in einer bürgerlichen Gesellschaft, nicht zuletzt in den Städten, der Bürger auch verantwortlich ist für das, was ihn unterhält. Er muss es unterhalten. Und das ist in der deutschen Sprache wunderbar, dass der Unterhalt und die Unterhaltung gewissermaßen zusammengehören.
Was uns ans Kulturradio erinnert, ja.
Ja. Und ich nehme schon an, dass wir ein bisschen dafür sorgen sollten. Allerdings, erlauben Sie mir das zu sagen, die Politik in unserem Land war immer kulturfern. Wenn Sie Länder besuchen, wie ich es öfter getan habe, beispielsweise die skandinavischen Länder, die Schweiz, Holland, da sind die Bibliotheken Leuchttürme in der Nacht offen, riesige Häuser in kleinen Städten und beschämen uns. Wir hatten mal wahnsinnig viel Geld, um manches zu ändern in der Kultur. Das Geld für die Kultur wird rasch umgesackt und eingesackt, weil die Herren, die darüber zu beschließen haben, an Kultur kein Interesse haben. Dies ist einer der Mängel in unserer Politik. Sicher, die Bürger können helfen, aber sie sollen kein Alibi sein. Und sie sollen nicht nachschaufeln, was geschaufelt werden sollte.
Dem Staat die Arbeit abnehmen. Das so ist natürlich es. Nicht. Wie könnte denn bürgerliches Engagement innovativ wirken? Es könnte ja auch noch mal eine ganz neue Stimme hineinbringen in die Kultur.
Also wenn es beispielsweise, das gibt's ja schon, Vereine gäbe, die sich um bestimmte Institutionen kümmern, die um derentwillen auch gegründet werden. Ein Bibliotheksverein, ein Theaterverein.
Fördervereine von Museen.
Fördervereine. Mhm. Dass in einer Kommune mehr oder weniger mehrere Vereine dieser Art da sind und auch Sponsoren holen, dann fände ich es nicht schlecht. Nur, ich war mehrere Jahre lang Präsident der Hölderlin-Gesellschaft und habe da, da das eine Gesellschaft ist und eine Dichtergesellschaft, hat nicht viel Geld, habe ständig Sponsoren anschreiben müssen. Sie wissen nicht, wie demütigend das ist, was man dafür Antworten bekommt, welcher Stolz einen Sponsor, der Millionär ist, erfüllt, wenn er 100 Euro spendet mit einem langen, gedankenvollen Brief. Da geht man in die Knie.
Wobei es auch ganz andere Beispiele gibt.
Es gibt große Beispiele.
Ja, große und wunderbare Beispiele. Wenn ich denke, jetzt die Commerzbank hat doch diese wunderbare Giacometti-Statue verkauft und hat aus diesem Verkauf und einen großen Gewinn gemacht, ich glaube, an zwei Museen hier in Frankfurt jeweils 1 Million Euro gespendet. Früher waren das die Päpste, die Fürsten, die Barocken, die die Kultur gefördert haben. Aber von denen haben wir weniger. Übrigens, in den USA ist es ja völlig anders. Da wird ja Kultur gesponsert.
Ja, von die Universitäten.
Ja. Ja, aber das ist eine andere Haltung.
Ja.
Brauchten wir mehr von dieser Haltung?
Wir brauchten mehr, indem wir uns auch auf die Bürgertradition besinnen. Frankfurt hat eine alte, große Bürgerkultur. Wenn man ans Senckenberg denkt, an den Städel denkt, das alles gehört zur Bürgerkultur und zu einer geförderten Bürgerkultur. Da waren Stifter da, Stifterfiguren. Warum sollte es die nicht wieder geben? Es müssen nicht immer nur die Banken sein.
Ja, Peter Hertling, dann sind wir schon bei einer dritten Musik. Und ich glaube, jetzt ist wieder Schubert dran.
Ein Lied, das Dietrich Fischer-Dieskau singt, Abschied. Ich bin besessen von den Schubert-Liedern, denn er ist der einfallsreichste aller Liederkomponisten.
Adi, du muntere, du fröhliche Stadt, Adi. Schon scharret mein Rüsslein mit lustigem Fuß, jetzt nimm noch den letzten, den scheinenden Gruß. Du hast mich wohl niemals so traurig gesehen, so kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehen. So kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehen. Adi, du muntere, du fröhliche Stadt, Adi.
Die Welle HR2 Kultur hat heute Grund zum Feiern. Sie wird 60 Jahre alt. Aus diesem Grund ist Peter Hertling unser Doppelkopf-Studiogast, denn er ist ein Kulturverdichter par excellence. Doppelkopf-Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Welche Rolle hat eigentlich der Intellektuelle, der Schriftsteller, der Kulturschaffende Ihrer Meinung nach, Peter Hertling, in unserer Gesellschaft?
Es sei denn, er schafft sich selbst eine Rolle. Sonst gibt es keine.
Haben Sie eine?
Ich habe gelegentlich die Rolle dessen gehabt, des Dreinredners. Ich habe Einwürfe gemacht. Ich habe nachgedacht und laut nachgedacht, auch politisch, mitunter. Aber ich habe vor allem dort, wo es um Kinder ging, laut gesprochen. Manchmal auch laut geschrieben.
Was jetzt sofort an Ihr neues Buch erinnert. Da ist ein Kinderbuch erschienen, seit 10 Jahren, glaube ich, das erste.
Ja.
Paul, das Hauskind. Und auch da geht es ja eigentlich um Kultur. Da geht es nämlich um einen Jungen, dessen Eltern keine Zeit haben für ihn. Und dieser Junge hat in dem großen Mietshaus, in dem er wohnt, in jeder Familie ein Bett.
Ja.
Er hat viele Betten, aber kein Zuhause. Das ist auch deutsche Kultur inzwischen, oder?
Ja, das ist Kultur, die mich traurig gemacht hat, als ich das zum ersten Mal mitkriegte über meine Enkel. Es ist sehr schwierig, mit einer Gesellschaft umzugehen, die ständig durch ihre Volksvertreter laut über das Kindeswohl nachdenkt und das Kindeswohl missachtet im Grund. Auf Kinder überhaupt keine Rücksicht nimmt. Und so dachte ich mir, erzähl ein Beispiel. Erzähl die Möglichkeit, dass eine Arche gebildet wird. Ein Haus als Arche. Als rettende Arche für einen kleinen Jungen, dessen Eltern in ihre Karrieren verstrickt sind und dieses Kind für sich alleine lassen unter einer Menge von Leuten, die aufmerksam sind, die neugierig sind, die beherzt sind. Und das ist auch ein Aufruf. Passt auf, guckt um euch. Da könnte sowas sein.
Und es ist ja eine Multikulti-Gesellschaft, in der dieses Kind dann eingebettet ist, wenn auch es sicherlich nicht so gut eingebettet ist, wie wenn die Eltern zu Hause wären. Also es sind ja doch verschiedene Nationen, die da zusammenleben.
Spanier, Türken.
Es ist ein Jude, der da lebt. Ja. Auch wieder deutsche Kultur, deutsche Multikulti-Kultur.
Ja. Und das gehört für mich auch dazu. Das Haus hat ein Beispiel auch in Frankfurt, das mir vor Augen stand, als ich das schrieb. Im Übrigen ist es dadurch entstanden, jetzt kommen wir ein bisschen zur Kultur, dass in diesem Haus, in dem schönen Hof, der gewissermaßen von einem Grünen als Garten angelegt ist, ständig Haus- oder oft Hausfeste stattfinden mit Gästen. Und diese Feste einfach durch die Vielfältigkeit der kulturellen Herkünfte unbeschreiblich farbig und bunt geworden sind. Und da dachte ich mir, dieses im Grund wie Noahs Arche, das sind Menschen verschiedenster Herkunft, Tauben und Adler, Schweinchen und Kamele. Und das gehört zusammen.
Haben Sie, Peter Hertling, denn eigentlich Sorge, wie ja doch viele immer wieder ihre Sorge bekunden, dass die deutsche Sprache langsam verwässert würde? Nicht unbedingt jetzt durch ausländische Brocken, die dazukommen, aber vor allem durch diese vielen Anglizismen oder durch die Werbesprache oder den Jugendjargon. Haben Sie Sorge um die deutsche Sprache?
In den 50 oder 60 Jahren, die ich bewusst lebe und auch schreibe, hat sich die Sprache extrem verändert. Es ist tatsächlich, dass der Jargon Teil von Sprache, von Hochsprache wird und dass die Anglizismen ganz stark unsere Sprache einfärben und falsch einfärben. Denn die Blöden gehen mit den englischen Wörtern um und machen dann einen falschen Genitiv und so weiter und so weiter. Ich kann das nicht ändern, aber wir müssen es ändern, indem wir beispielsweise am Radio halbwegs gut sprechen oder wenn wir den Jargon übernehmen, ihn wenigstens parodistisch vorführen. Und das halte ich für ganz richtig. Bücher sind, ich sehe das auch an meinen Enkelkindern, unendliche Hilfen, Sprache zu vermitteln und Denken zu vermitteln. Ich sage immer den Knöpfen, also wenn ihr lest, dann lernt ihr auch Denken verflixt nochmal. Und denkend könnt ihr auf eure Welt reagieren, auf Lehrer, auf Eltern, auf Freunde. Und Denken ist wichtig.
Wobei das große Problem der Jugendliteratur, so sehe ich es jedenfalls, ja doch ist, dass gerade die, die angesprochen werden sollten, auch durch bestimmte Themen, die gerade diese Bücher nicht lesen. Und diejenigen, die die Bücher lesen, die brauchen sie eigentlich gar nicht.
Ja und nein. Es gibt Phänomene, immer wieder Phänomene durch die Mode. In der Kinderliteratur gibt es einen schnellen Wechsel von Trends. Immer wieder. Die Moden fressen sich in diese Literatur hinein. Beispielsweise Fantasy. Ich kann Fantasy nicht ausstehen, muss ich gestehen. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn eins meiner Enkelkinder mit diesen Schwarten kommt, aber sage kein Wort. Fantasy ist eine reine Fluchtliteratur, aber immerhin ist sie so geschrieben, in einer Sprache geschrieben, dass die Kinder lesen lernen, auch orthografisch ordentlich schreiben lernen immerhin. Und da ist Frau Rohling samt ihren Übersetzern für mich eine unerhörte Hilfe. Diese Literatur hilft, die Kinder zu Lesern zu machen. Und gegen Leser habe ich nichts. Mhm.
Zum Schluss unseres Gesprächs, Peter Hertling, schenke ich Ihnen jetzt als Dank dafür, jetzt lachen Sie bitte nicht, einen Kulturbeutel. Und da hinein dürfen Sie sich von mir wünschen, was Ihnen ganz persönlich am Herzen liegt. Ihr Lieblingsbuch, Ihren Lieblingsautor, Ihre Lieblingsmusik, vielleicht einen Komponisten, ein Theaterstück, eine Oper. Was sollen wir jetzt in Ihren Kulturbeutel hineinpacken?
Das ist nicht ganz einfach. Es gibt eine Oper, die für mich ganz extrem wichtig ist. Das ist der Don Giovanni. Und da gibt es eine wunderbare Aufnahme, in der der junge Fritz Wunderlich den Don Ottavio singt. Und Hermann Prey, der junge Hermann Prey, den Giovanni. Und Edith Mattes singt auch mit. Und ich habe vor vielen Jahren diese Aufführung in Köln gesehen und höre sie immer noch für mich allein. Aber diese Aufnahme habe ich nicht.
Dann werden Sie ja sicherlich die Romantiker, die wir auch hier gespielt haben, mit hineintun. Robert Schumann und Schubert. Dann welches Buch möchten Sie mitnehmen? Oder welches Buch ist für Sie so wichtig?
Das habe ich sowieso schon. Das ist der Stechlin von Theodor Fontane.
Das war ganz einfach. Ein Kunstwerk?
Ein Kunstwerk, das ist die lesende Frau von Vermeer.
Ja, das passt ja sehr schön zu unserem Gespräch. Dann ein Theaterstück?
Ein Theaterstück. Das Warten auf Godot.
Beckett?
Ja.
Vielleicht auch ein Gebäude?
Das ist die Düttmannsche Akademie im Hansaviertel in Berlin. Ein wunderbares, wohnliches, öffentliches Haus. Das ist die Akademie der Künste, trifft sich da. Ich darf da als ehemaliger Direktor der Abteilung Literatur auch nächtigen. Da gibt es Apartments. Und das ist ein von allen Bauten, die ich kenne, die also Akademien sind oder Opern oder sonst was, ein unglaublich in seinen Dimensionen menschenfreundlicher Bau.
Einen ganz herzlichen Dank. Bitte. Wir kommen zum Schluss unseres Doppelkopfgesprächs und wir hören eine letzte Musik. Das ist, was haben Sie ausgesucht zum Schluss?
Das ist das sechste Stück aus Schumanns Kreisleriner, das langsame Stück.
Haben Sie eine besondere Erinnerung daran?
Ja, ganz tief. Ich habe ein Gedicht darüber geschrieben. Das begleitet mich seit Jahrzehnten.
Und der Titel dieses Gedichtes ist?
Das hat keinen Titel.
Das braucht keinen Titel.
Nein.
Ja, Peter Hertling, herzlichen Dank. Der Anlass unseres Gesprächs heute, vor 60 Jahren, sendete die Welle HR2 Kultur, beziehungsweise damals HR2, zum ersten Mal. Alles Gute wünsche ich Ihnen, vor allem Gesundheit. Von unseren Doppelkopfhörern in HR2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.